Wird uns ein Predigtext von den Herrenhut der Gemeinde empfohlen, der vor etwa 2700 Jahren geschrieben wurde, aber er hat bis heute nichts an Gültigkeit verloren. Ich lese aus dem Propheten Jesaja, dem 55. Kapitel, die Verse 6 bis 12. Dort lesen wir: Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit, kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Er sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee, sie fallen vom Himmel und sie bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar, alles sprießt und wächst. Und so bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot zu essen. Und genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Und ihr werdet voller Freude in die Freiheit hinausziehen und wohlbehütet euren Weg gehen. Soweit Gottes Wort. Den Herrn suchen? Kommt es denn vor, dass Gott, der Herr, sich von uns abwendet, sich verweigert, dass er nicht mit uns reden will? Und können wir nur zu ihm beten, wenn er uns nahe ist? Es heißt doch, dass er uns in Christus ständig nahe ist. Was meint der Prophet damit, wenn er uns auffordert, den Herrn zu suchen und zu ihm zu beten, so nahe, solange er uns nahe ist? Einmal die nächste Folie, bitte. Kann ich mal die Folie kriegen? Ja, das? Die Folie? Ich stelle die Frage mal andersherum. Wie nahe bist du denn unserem Gott? Wie viel oder wie oft denkst du täglich an ihn? Inwieweit ist das, was er möchte, das, was du ihm tust? Wie oft bindest du ihn in deine Pläne und deine Vorhaben ein? Jesus sagt einmal zu einem Theologen: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit allem, was du bist, hast und deinen Nächsten wie dich selbst. Tust du das? Tun wir das wirklich? Oder verfolgen wir eher unsere eigenen Pläne und bitten Gott nur noch darum, dass sie auch so gelingen, wie wir es geplant haben? Ich gebe es zu, ich hatte viele Jahre lang einen großen Traum. Ich wünschte mir einen riesengroßen Lottogewinn, um hier in Halberstadt ein großes Gemeindezentrum bauen zu können. Mit einer großen Kirche, wo man die Plätze nach und nach durch Ausbau von Leichtbauwänden auf einen Gottesdienstraum von bis zu 2000 Plätzen erweitern könnte. Außerdem sollte im Gemeindezentrum sollten Gebetsräume angegliedert werden, so für 2 Personen, für 5 Personen oder auch für 20. Ein Ausbildungszentrum für junge Missionare sollten entstehen. Ich wollte dann gleichzeitig noch ein Altenhaus oder Seniorenheim einrichten, damit die Leute, die nicht so viel Geld hatten, im Alter günstig wohnen könnten. Eine Gastronomie, wo die am Sonntag nach dem Gottesdienst die reichen Gemeindemitglieder die Armen zum Essen einladen konnten. Und einen christlichen Kindergarten natürlich. Also nur 10% des Lottogewinns würde ich für meine Familie um mich behalten. 90% würden in dieses Gottesprojekt fließen. Was könnte daran falsch sein? Es gibt ein altes Kirchenlied, da heißt es, ein Leben für Gott, für ihn allein. Aber was ist geschehen? Ich stehe hier zusammen mit den Brüdern immer noch einer kleinen Baptistengemeinde vor und kann von so einer grandiosen Kirche eigentlich nur träumen. Aber stopp! In den letzten Wochen und Monaten ist es doch immer wieder vorgekommen, dass an unseren Gottesdiensten so viele Menschen, internationale Menschen, teilgenommen haben, dass wir fast aus allen Nähten geplatzt sind. Ich erinnere mich daran, dass Wolfgang Strauß vor 2 oder 3 Wochen mal 92 Leute hier im Gottesdienstraum gezählt hat. Und deswegen haben wir heute mal testweise einen zweiten Gottesdienst eingeführt, wie auch schon zu Corona-Zeiten. Ich habe daraus gelernt und ich bin noch dabei zu lernen, dass Gott, der Herr, eben höhere und weitere Gedanken hat, an die wir bei weitem nicht rankommen. Jesaja schreibt, hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du deine eigenen Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit, kehr dem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Kehr um. Denn Gott ist größer und hat Erbarmen. Ist das nicht großartig? Selbst unsere noch so aberwitzigen Pläne bringen ihn nicht davon ab, dass dieser Gott uns liebt und oftmals sogar Gelingen geschenkt, wo wir eigentlich uns vollkommen verrannt haben. Preis den Herrn. Was schreibt der Prophet? Denk an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sich fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So kommt der Bauer wieder zusammen für die nächste Aussaat und er hat genügend zu essen. Und genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern es erreicht, was ich will und führt das auf, was ich ihm aufgetragen habe. Die Folie bitte, nächste Mal die Lehrfolie. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das einschätzen könnt. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Gottesdienst mal unser Gemeindeverzeichnis durchgegangen. Und wisst ihr, wie viele Mitglieder, ehemalige Mitglieder, also die, die inzwischen in andere Städte transferiert worden sind, oder Gottesdienste mit geistlicher Heimat in unserer Gemeinde und ehemalige Besucher von Gottesdiensten schon bei uns waren? Habt ihr eine Vorstellung, wie viele das waren? Wer traut sich in die Zahl zu nennen.
50.
Es waren tatsächlich mehr als 1000 Menschen, die über diese Gemeinde Kontakt zu Jesus bekommen haben. Sie haben sich nicht alle gleich taufen lassen, aber sie haben unseren Gott kennengelernt und etwa die Hälfte von ihnen haben sich auch taufen lassen. Von den anderen wissen wir das nicht so genau, was aus ihnen geworden ist. Aber überlegt mal, was für ein Segen Gott über diese Gemeinde ausgeschüttet hat. Und wie Schnee und Regen das Land tränkt und dadurch Früchte und Nahrung wachsen lässt, die den Menschen ernähren, so sorgt sich unser liebender Vater im Himmel darum, dass seine gute Nachricht sich ausbreitet und dass viele Menschen durch Christus gerettet werden. Halleluja. Ja, Gottes Wort bleibt nicht ohne Wirkung. Nein, es verändert Menschen, die mit seinem Wort in Berührung kommen. Und das ist doch gut, oder? Das ist doch gut. Eine Frage habe ich trotzdem noch. Jetzt einmal zurück, bitte. Sind wir denn bereit, uns verändern zu lassen? Was würde das denn bedeuten? Was müsste anders werden in unserem Leben? Wir sind doch gestandene Christen. Wir glauben an Jesus. Wir lesen in der Bibel. Wir beten zu ihm und besuchen regelmäßig die Gottesdienste und Bibelstunden. Also, was fehlt uns noch? Was sagt Jesus dazu? Jesus antwortete ihm, den Schriftgelehrten, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot überhaupt. Aber ebenso wichtig ist es das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kann man Liebe eigentlich gebieten oder verordnen? Das geht doch gar nicht. Könnte oder würde meine liebe Frau zu mir sagen, Jürgen, du musst dich aber ein bisschen mehr bemühen, du musst mich mehr richtig lieben. Liebe kommt doch von Herzen und nicht auf Befehl, auf Anordnung. Und ich denke, genau das ist es aber. Wir sollen lieben, Gott lieben aus ganzem Herzen mit all dem, was wir sind, haben und können. Also komplett und aus ganzem Herzen. Ja, Liebe ist immer eine Herzensangelegenheit. Und wir könnten doch eigentlich begeistert sein, wenn wir daran denken, wie Gott zu uns ist. Wie er uns mit allem Notwendigen versorgt, dass wir seine geliebten Kinder sind. Und dass wir als Erben die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Etwas Besseres kann uns doch eigentlich gar nicht passieren. Er liebt uns unendlich und sorgt sich um uns. Glauben wir das? Glaubst du das? Freust du dich, wenn du an ihn denkst? Klopft dein Herz in dir, wenn du in seinem Wort liest? Hast du eine Herzensfreude für ihn? Bist du begeistert von ihm? Denk doch noch mal drüber nach. Ja, vielleicht hilft es dir ja auch mal wieder in Klausur zu gehen. Der Begriff Klausur kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie sich zurückziehen, an einen Ort begeben, wo man ungestört ist, sich in Abgeschiedenheit begeben, sich von der Umwelt zu isolieren. Wenn wir also in Klausur gehen, bedeutet das, dass wir uns zurückziehen und uns ganz neu auf Gott zu konzentrieren. Wir schalten alle möglichen Störungen um uns herum ab und beten oder lesen in der Bibel oder singen dem Herrn Loblieder. Wir können das täglich tun oder einmal in der Woche oder einmal im Monat. Wichtig ist jedoch, dass wir es tun und uns ganz auf ihn konzentrieren und uns dabei nicht stören lassen. Und ja, natürlich geht das auch zusammen mit einem Bruder oder Schwester im Herrn. Wichtig ist, dass wir unserer, ich nenne das mal Kirchenroutine, entfliehen. Wisst ihr, ich habe mich am 2. Dezember 1973 in der Baptistengemeinde in Neumünster in Schleswig-Holstein taufen lassen und kann also am Ende dieses Jahres auf meinen 50. Tauftag zurückblicken und ihn feiern. Das war Anfang Dezember 1973. Anfang 1974 hatte ich folgendes Erlebnis. Gott, der Herr, hat zu mir gesprochen, nicht in Gedanken. Nein, ich habe eine richtige, laute Stimme gehört. Ich habe damals in den Spätschriften des Alten Testamentes gelesen, in den sogenannten Apokryphen. Und die beginnen mit den Worten, im ersten Kapitel: Alle Weisheit kommt vom Herrn und sie ist bei ihm in Ewigkeit. Den Sand der Meere, die Tropfen der Regen, die Tage der Ewigkeit, wer wird sie zählen? Die Höhe des Himmels und die Breite der Erde, den Abgrund und die Weisheit, wer wird sie erforschen? Früher als alles wurde die Weisheit erschaffen. Und von Ewigkeit her die verständige Einsicht. Und dann einige Verse später lesen wir: Die Furcht des Herrn ist Ehre und Ruhm, Fröhlichkeit und eine Freudenkrone. Die Furcht des Herrn, also Ehrfurcht des Herrn, wird das Herz erfreuen und Frohsinn, Freude und langes Leben geben. Die Furcht des Herrn ist eine Gabe vom Herrn, denn sie setzt auch Wege der Liebe. Wer den Herrn fürchtet, dem wird es am Ende gut gehen und am Tag seines Todes wird er gepriesen. Der Anfang der Weisheit ist es, den Herrn zu fürchten, und bei den Getreuen werden sie schon im Mutterleib mitgeschaffen. Und dann einige Kapitel später, das ist mir damals auch sehr wichtig gewesen, lesen wir dann: Mein Sohn, ehre deinen Vater und deine Mutter. Sie haben dir das Leben geschenkt. Was wolltest du ihnen geben, das dem gleich käme? Wisst ihr, ich war damals schon ein brennender Christ. Und dieses, ich nenne es mal Klausurerlebnis, hat mich mein ganzes Leben begleitet. Wisst ihr, stille Zeit mit Gott ist so wertvoll und ich wünsche sie an jeden von uns. Und ich bete: Lieber Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, ein neuer Tag hat begonnen. Ich habe noch keine Vorstellung, was er mir, meinem Haus oder meinen Geschwistern im Glauben bringen wird. Aber ich weiß, du bist bei uns. Du bist in uns und wir und dir. Und das ist wirklich, wirklich gut. Es ist einfach gut, in deiner Nähe zu leben, in deiner Gegenwart. Du bist mein, du bist unser Gott. Und niemand und nichts, was gibt es, dass dir auch nur im Entferntesten gleich käme. Du bist einzigartig, du bist Gott. Ich danke dir, dass du uns begabt hast. Darüber freue ich mich sehr. Und wir kennen auch immer wieder, manchmal schmerzhaft, unsere Grenzen. Aber deine Güte und Barmherzigkeit, deine Liebe zu deiner Schöpfung, also auch zu uns allen, sie ist grenzenlos. Halleluja. Und so gehen wir voll Zuversicht in diesen Tag. Wir versuchen zu hören, zu sehen, zu verstehen, was deine Weisungen für uns bedeuten. Und wir werden sie tun mit deiner Kraft und Unterstützung. Und deine Kraft und Unterstützung, deine Liebe und Geduld, deine große Barmherzigkeit erbitte ich für uns alle. Wir vertrauen dir, Vater im Himmel. Amen. Amen.